Vielgeliebte Heimat mein, es ist der Fleiß und die Kraft einer starken Männerhand. Das harte Handwerk liegt bei uns im Blut, ganz oder gar nicht, dafür stehe ich mit meinem Wort. Das ist ein Songtext des selbsternannten Volksrock'n'Rollers oder auch Schlagersängers Andreas Gabalier, dessen Konzerte stets ausverkauft sind und einen Großteil junger Menschen anziehen. Diese Zeilen erwecken den Anschein eines freundlich gestimmten Heimatgedichts, in welchem ein erzählendes Ich seinen persönlichen, starken, emotionalen und positiven Heimatbezug kundtut. Die Heimat, die Vermutung liegt nahe, dass Österreich gemeint ist, ist laut des Erzählers gekennzeichnet durch Fleiß, Kraft und Stärke des Mannes. Das harte Handwerk, eine hohe Tugend, wird in dieser Heimat wohl, wenn man ihm beim Wort nimmt, genetisch weitervererbt. Was der Schlagersänger dort äußert, ist aber viel mehr als eine individuelle Haltung zu seiner Heimat oder eine metaphorische Beschreibung von wahren Zuständen. Gabalier greift hierbei auf nationale Bewusstseinsinhalte zurück, die generationsübergreifend bestehen. Bei diesen Konzepten von starken, fleißigen Männern, die naturell mit der bodenständigen Handwerkskunst ausgestattet sind, handelt es sich vielmehr um eine Heimatfiktion. Die Sprache ist hierbei als eine Art Festplatte zu betrachten, die solche Bewusstseinsinhalte, Mythen und Stereotype im kollektiven Gedächtnis einer Gesellschaft speichert und zugleich aber immer wieder neu konstruiert. Obgleich der Geltungsanspruch vieler nationalen Selbst- und Fremdbilder nicht empirisch hinterlegt ist, wie etwa eine besonders herausragende Handwerksbegabung bei österreichischen Männern, werden diese Bilder mittels Sprache weitergetragen. Es kommt, wie bei Andreas Gabalier, zur Identifikation. Wie Bewusstseinsinhalte, Einstellungen und Gefühle, aber auch Feind- und Gefahrszenarien durch Sprache weitergetragen werden und was für Auswirkungen dies hat, möchte ich am Beispiel des aktuellen Rechtspopulismus in Deutschland aufzeigen. Da dieser insbesondere immer wegen seiner zügellosen Sprache, wie es oft heißt, den darin vermittelten Vorstellungen von nationaler oder auch kultureller Identität immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerät, bedarf es in dieser sprachlichen Analyse auch einer ethischen Perspektive. Zunächst einmal gilt es zu klären, worum es sich bei dem Phänomen Rechtspopulismus eigentlich handelt. Im aktuellen Duden-Universalwörterbuch unter dem Stichwort Populismus findet sich folgende, zwar vielleicht verkürzte, aber gängige Definition. Eine von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen im Hinblick auf die Wahlen zu gewinnen. Opportunistisch, das meint quasi eine Anpassungsfähigkeit, die auf den eigenen Selbstzweck ausgerichtet ist. Also sowas nennt man auch Fähnchen im Wind im Alltag. Ja, und demagogisch meint ideologische Hetze betreibend. Rechtspopulismus, muss man dazu sagen, ist ein europaweites Phänomen und von neonazistischen Bewegungen zu differenzieren, die in den Dimensionen des Nationalsozialismus denken. Zum Rechtspopulismus zählt man Parteien wie die True Finns etwa in Finnland, die Lega Nord in Italien, in Deutschland Bewegungen wie Pegida sowie die Partei AfD unter anderem. Es gibt Punkte, in welchen sich die Rechtspopulistinnen und Populisten europaweit ähneln, etwa ihre strategische Vorgehensweise. Aber als dezidiert nationalistische Bewegungen besitzen sie natürlich auch nationale Spezifika. Ich werde in diesem Vortrag keinen Vergleich dieser Bewegungen anstellen, sondern mich auf den Rechtspopulismus im deutschsprachigen Raum beschränken. In seinem Essay »Der Jargon der Eigentlichkeit« von 1964 widmete sich der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno einer besonderen Sprechweise, die vom herkömmlichen Sprachgebrauch abweicht. Er nannte diese Sprechweise Jargon. Es handelt sich dabei nicht um die deutsche Sprache an sich, sondern um die Art der Verwendung bestimmter Begriffe, ihre Betonung und ihrem Zweck. Die Ausdrucksweise, die er als Jargon bezeichnet, ist eine rhetorische Strategie. Sie wurde beispielsweise schon von den Nationalsozialisten angewendet, um für Zustimmung zu sorgen und ihrer Ideologie des totalen Staats in der Gesellschaft das Feld freizuräumen. Diese Sprechweise dient nicht dem Transportieren eines klaren Inhalts, den man im Zweifelsfall anfechten könnte, sondern dem reinen Effekt, den sie bei den ZuhörerInnen auslöst. Verwendet werden Edelsubstantive wie beispielsweise der Auftrag, das echte Gespräch, Freiheit, das Wahre, Mensch, Schöpfung oder auch der Ursprung. Die Artikulation, Begriff und Betonung haben, wie man vielleicht gemerkt hat, auch einen predigenden Charakter. Die Nationalsozialisten sprachen beispielsweise immer wieder von dem Arier als dem Urtyp des Menschen, von dessen schöpferischer Kraft, von wirklichen Entscheidungen oder der wahren Demokratie. Die Sprechweise kann beliebig eingesetzt werden, um etwa Bildung, Tiefsinn und Glaubwürdigkeit zu simulieren, das Gesagte auch damit zu zementieren. Laut Adorno ist diese hochtrabende Sprechweise nach dem Nationalsozialismus nicht verschwunden, sondern wird immer noch angewandt, in verschiedenen öffentlichen Bereichen oder wissenschaftlichen Disziplinen unter anderem. Doch Adorno fand diese Ausdrucksweise nicht nur pseudointellektuell. Das Gefahrenpotenzial liegt vielmehr in ihrem autoritären Charakter. Diese Sprache lässt nichts anderes zu als sich selbst. Weil Wörter wie Freiheit, das Wahre so beliebig auslegbar sind, sagen sie alles und nichts, und gerade deswegen kann man den Verwendern dieser Floskeln nicht widersprechen. Er sagte hierzu, Zitat, vor allem besonderem Inhalt modelt ihre Sprache den Gedanken so, dass er einem autoritären Potenzial sich anbequemt, selbst dort, wo er ihm zu widersprechen meint. Adorno traut dem autoritären Potenzial der Sprache sogar so viel Macht zu, dass er sagt, explizit diese Sprache habe der massiven gesellschaftlichen Entwicklung zum totalen Staat ihren Unterschlupf gewährt. Sie habe den Faschismus also im Stillen zugearbeitet, denn die Bevölkerung war ergriffen. Was man an dieser Stelle mit Sicherheit festhalten kann, Sprache ist manipulativ und besonders gefährlich, wenn sie im Verborgenen ideologisches Gedankengut transportiert. Je nachdem, welche Intention die Sprecherinnen und Sprecher mit Einsatz dieser vagen Begriffe verfolgen, sie dementsprechend hochtrabend betonen, kann uns auch mal ein Unheil als Heil verkauft werden oder aggressive Ambitionen verschleiert werden. Wer von sich zum Beispiel behauptet, der Freiheit oder der Wahrheit gemäß zu handeln, dessen Taten und Absichten bleiben dabei ja auch immer schön unverbindlich. Was hat das nun mit der Sprache des Rechtspopulismus zu tun? Betrachten wir deren Rhetorik, erinnert sie stark an den Sprachgestus, den Adorno problematisierte. Folgende Begriffe habe ich dafür exemplarisch herausgesucht. Und zwar Identität, der gesunde Menschenverstand, freie Völker, wahre Demokratie und so weiter. Es ließe sich noch fortsetzen. Was all diese Formulierungen gemeinsam haben, ist ihre große Auslegbarkeit. Das würde ich als eines der größten Charakteristika rechtspopulistischer Sprache, als der Sprache bezeichnen. Es wimmelt nur so an Mehrdeutigkeit sowie vagen, positiven Formulierungen. Ohne etwas Konkretes, Anfechtbares auszusagen, laufen sie letzten Endes doch kompromisslos auf eine Wahrheit hinaus, nämlich die Wahrheit des Volkes. Insbesondere der Begriff Demokratie ist, würde ich sagen, dem Jargon, von dem Adorno sprach, zum Opfer gefallen. Dieser Begriff wird vor allem im rechtspopulistischen Diskurs seiner Geschichte entrissen und nur noch zur Verabsolutierung der Meinung jener Sprecherinnen und Sprecher je nach Belieben eingesetzt. Das vehemente Berufen auf Demokratie erzielt bei der Zuhörerschaft den Eindruck, im Recht zu stehen und macht Widersprechen schwierig. Radikal negative Urteile auf der anderen Seite erzielen denselben Effekt. Da ich mich in diesem Vortrag ja auf Denktraditionen beziehen möchte, gehe ich dementsprechend nicht davon aus, dass die Emotionen und Welterklärungsmodelle der sogenannten besorgten Bürgerinnen und Bürger, auf welche diese Effekte große Wirkung erzielen, über Nacht kamen. Sie wurden eher reaktiviert und sind deswegen auch wieder so leicht zu bedienen. Schauen wir uns diese Denkweisen einmal genauer an. Hier habe ich noch ein Zitat eines AfD-Politikers namens Markus Frohnmeier. Ich sage diesen linken Gesinnungsterroristen, diesem Parteienfilz ganz klar, wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Dann wird wieder Politik für das Volk und zwar nur für das Volk gemacht, denn wir sind das Volk, liebe Freunde. Beginnen wir also mit der Parole, wir sind das Volk, denn darum scheint sich ja alles zu drehen. Man kennt sie zum einen aus der DDR. Die Bürger drückten damit auf Demonstrationen ihren Unwillen gegen das Regime aus. Der Begriff Volk wurde erstmals emanzipatorisch in der Französischen Revolution gebraucht, als man darunter die gesamte Nation zum Subjekt des Staates erklärte. Auch wenn der Begriff über die Zeit von verschiedenen politischen Lagern verwendet und von Nation zu Nation auch anders gebraucht wurde, kann man sagen, dass in Deutschland grundsätzlich die Gesamtheit der Deutschen als nationale Einheit gemeint war. Konservative Lager begannen zunehmend radikal in der Weimarer Republik einen Unterschied zwischen Volksgemeinschaft und Gesellschaft zu ziehen. Hier findet also bereits eine Abgrenzung statt des Volks von der Gesamtheit, die im Nationalsozialismus darin mündete, dass von einem organischen Volk im Sinne einer Blutsgemeinschaft die Rede war. Betrachten wir nun, welches Verständnis von Volk im aktuellen Rechtspopulismus vorherrscht und ob man bereits hier eine Kontinuität entdeckt. Eine besondere Auffälligkeit ist, dass der Begriff Volk relativ offen gehalten wird, sodass man vor allem über Ausschlusskriterien an die Bedeutung herankommt. Da nicht von Bevölkerung, sondern von einem Volk die Rede ist, ist auch naheliegend, dass nicht alle Einwohner Deutschlands damit gemeint sind. Dem Parteiprogramm der AfD kann man beispielsweise entnehmen, dass es sich in deren Auffassung von Volk klar um einen ethnischen Begriff handelt, der auf Herkunft und Abstammung verweist. Ich habe hier diese Begriffe auf dem Parteiprogramm, die ich sehr entsprechend fand, mal aufgelistet. Die Rede ist von Kultur, Sprache und nationalen Identitäten, die über Jahrhunderte entstanden sind, von einer gemeinsamen Geistesgeschichte, dem Selbstverständnis und den geteilten Werten. Es wird also schon mal, kann man sagen, sehr einheitlich gedacht. Die deutsche Staatsbürgerschaft spielt offenbar keine Rolle, denn diese Auffassung von nationalen Identitäten bezieht sich auf eine weit zurückliegende gemeinsame Vergangenheit. Hinter dieser Verschnörkelung kann man einfach sagen, es handelt sich um gemeinsame Vorfahren. Auch wird von freien Völkern und der Vielfalt der Kulturen gesprochen, die in diesem ethnopluralistischen Ansatz nur bestehen können, wenn jedes Volk auf seinem Fleckchen Erde bleibt. Bezüglich der positiven Wendung freie Völker möchte ich an dieser Stelle auf den Begriff der repressiven Toleranz von Herbert Marcuse verweisen, womit die Toleranz der Intoleranz gemeint ist. In diesem Sinne handelt es sich um eine Art repressive Freiheit, denn hinter diesem Ausdruck verbirgt sich zugleich die Unfreiheit, selbst zu entscheiden, ob und wie man denn an dieser Vielfalt der Völker, die daneben sich bestehen, überhaupt teilnehmen darf oder was man davon hat. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht handelt es sich bei solchen Umschreibungen um Verbalradikalismen des sanften Wortes. Damit sind positive, nach Inklusion klingende Wörter gemeint, die umkodiert eigentlich mehr oder weniger ausschließen oder Ausschließung bedeuten. Mittels drastischer Bilder definiert sich das Volk besonders durch Gegensatzpaare und Abgrenzung zu, ich sage mal, dem anderen. Verteidigt wird die eigene Position häufig mit dem gesunden Menschenverstand, den ich bereits vorhin angeteasert habe. Im starken Gegensatz zu gesund wird dann oft von Wahnsinn gesprochen und von unfassbaren Entscheidungen, wenn politisch nicht im Sinne der RechtspopulistInnen gehandelt wird. Gesunder Menschenverstand als Bezeichnung einer Meinung von vielen erklärt diese Meinung quasi zur Natur der Dinge. Sie wird als des Menschen ursprüngliches Denken quasi so verabsolutiert. Bestimmte Wörter und Motive tauchen zudem immer wieder mit dem Wort Volk auf und dem, was es nicht ist. So lässt sich erkennen, dass sich das Volk auch über eine bestimmte Arbeitsmoral definiert, die es angeblich von anderen Kulturen unterscheidet. Diesen Punkt finde ich auch besonders spannend, weil es auch vieles in diesem Denken darauf noch zurückgeführt wird. Es ist zunächst die Rede von einem einfachen Volk, das immer in Negation zu einer Art Antivolk steht, welches das komplette Gegenteil quasi darstellt. Im Fall Thilo Sarrazins sind es Muslime und Muslime. Auch wieder ein Zitat. Ich muss niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue Kopftuchmädchen produziert. Das gilt für 70% der türkischen und 90% der arabischen Bevölkerung in Berlin. Eine große Zahl an Arabern und Türken in dieser Stadt hat keine produktive Funktion außer Obst- und Gemüsehandel und es wird sich vermutlich auch keine andere Perspektive entwickeln, sagt er. Er spart dabei nicht an hohen Prozentzahlen, um seine Anschuldigungen sachlich erscheinen zu lassen. Es geht daraus hervor, dass Muslime und Muslime durch die Bank eine negative Arbeitsmoral hätten und sich dahingehend wesentlich von Deutschen ohne Migrationshintergrund unterscheiden würden. Laut dieser Fiktion von einer deutschen Arbeit sei diese also nicht nutznießerisch, sondern fleißig, produktiv, funktional, sorgsam und besäße Perspektive. Sie sei also dem gemeinschaftlichen Wohle aller ausgerichtet. Bei solchen eindeutig rassistischen Denkweisen wird auch nicht selten zur Ungeziefer-Metaphorik gegriffen. Und Ungeziefer impliziert als Konsequenz auch immer die Schädlingsbekämpfung. Die Bewegung Pegida entmenschlichte auf ihrer Facebook-Seite in einem Post etwa Geflüchtete durch eine Mottenmetapher. Für das Wort Abschiebung, das an sich ja schon problematisierbar ist, griff der Politiker Alexander Gauland auch schon mal zu Wörtern wie entsorgen. Begriffe, die am häufigsten mit dem Verb entsorgen auftreten, sind Müll, Altlast und Abfall. Gleichzeitig wird dem Volk eine sogenannte korrupte Elite bzw. das Establishment entgegengesetzt, falls ihr das auch schon mal gehört habt. Gemeint sind häufig Politiker und Politikerinnen oder Journalistinnen, welche angeblich über besondere Privilegien verfügen und das Geld in die eigene Tasche wirtschaften. Diese Eliten stehen in der Ideologie der Rechtspopulistinnen für eine Form der Arbeit, die ebenfalls moralisch verworfen wird. Es handelt sich um Arbeit, die auf das reine Geldverdienen aus ist. Auch dieses Bild von einer wuchernden Arbeit nur des Geldes wegen wird der fleißigen, bescheidenen Arbeit entgegengesetzt. Es wird von Vetternwirtschaft und Filz oder einem Geschäft mit Flüchtlingen gesprochen. Die Eliten seien also egoistisch, gierig, korrupt und raffen das Geld in dieser Sicht. Was durch solche realitätsverzerrenden Sprachhandlungen bedient wird, ist offensichtlich. Klischeebelastete Äußerungen und Floskeln führen zu mentalen Repräsentationen bestimmter Menschengruppen. Diese können sich im gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsraum dann zu permanenten Einstellungen, Glaubenssystemen und Weltbildern verdichten. Mit drastischen Bildern wie Kopftuchmädchen, Kameleintreibern oder auch Rapefugees und Terroristen werden spezifische Konzeptualisierungen von Muslimen und Muslimen vorgenommen. Diese Konzepte lauten dann rückständig bis hin zu gefährlich. Negative Gefühle werden damit aktiviert. Mentale Modelle dieser Art gehen aber schon viel weiter in die deutsche Geschichte zurück. Jetzt folgt noch ein Zitat. Sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen. Sie lassen uns arbeiten, Geld und Gut gewinnen, sitzen derweil hinter dem Ofen, faulenzen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihre verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker sein lassen. Hat da jemand eine Ahnung, von wem dieses Zitat stammen könnte? Tatsächlich müssen wir zu Martin Luther ins 16. Jahrhundert zurück, um uns zu erschließen, woher solche Identitätskonzepte kommen, die mit der eigenen Selbstüberhöhung und zugleich der antisemitischen oder rassistischen Abwertung anderer einhergeht. Luther predigte seinerzeit eine neue Arbeitsmoral. Wer fleißig arbeitet und bescheiden lebt, ist Gott am nächsten. Wer Müßiggang oder Prasserei betreibt, wie er sagte, sündigt. Also Faulenzen und ja, Geldscheffeln quasi. Er ordnete in seinen Predigten die fleißige Arbeit dem Deutschtum zu, Faulheit und Wucher den Juden. Luther nahm offensichtlich keine auf Fakten bezogene Analyse der Probleme seiner Zeit vor, sondern entwickelte dafür ein falsches, die Realität verzerrendes Bewusstsein, eine Ideologie. Der mehr als 400 Jahre später existierende totale Staat des Nationalsozialismus ist ein Beweis, wie langfristig die mentalen Dispositionen einer Gesellschaft wirken, sodass man hinsichtlich dessen von einer Kontinuität dieses ideologischen Denkens sprechen kann, das bereits bei Luther ansetzte und sich bis in die Denkmuster der Rechtspopulistinnen gewissermaßen zieht. An sich wäre es ja gut, wenn man solche jahrhundertealten Stereotype, Mythen und dahinterliegende Ressentiments als solche betrachtet und ihre ausschließende Funktion erkennt. Mit Tabubrüchen und das wird man ja wohl noch sagen dürfen, gelingt es RechtspopulistInnen jedoch, überwunden geglaubte, gefährliche Erklärungsmuster am Leben zu halten und die Erinnerung an deren grausame Folgen sogar zu unterbinden. Historisch belastete Begriffe sollen wieder in die Alltagssprache einkehren. Da diese Tabubrüche, die häufig als spontane Aussetzer und Affekte erklärt werden, ein strategisch wichtiges Mittel für die RechtspopulistInnen darstellen, werde ich auf diese noch einmal genauer eingehen. Auch hier werden Effekte erzielt und sich im Nachhinein auf Zweideutigkeiten ausgeruht. Der AfD-Politiker Alexander Gauland bezeichnete beispielsweise den Mord an 6 Millionen Juden als Vogelschiss der Geschichte. Björn Höcke sagte über das Shoah-Mahnmal in Berlin, es sei ein Denkmal der Schande, falls ihr das mitbekommen habt. Da habe ich hier nochmal die Rede, ich hoffe, ich habe sie richtig geschnitten. Ja, wir haben es alle gehört. Worauf ich hinaus will, ist, dass es immer alles sehr kontextbezogen ist, weil sie sich im Nachhinein eben immer so darauf beruhen, das habe ich ja so gar nicht gesagt. Ja, interessant ist, was nach den Reden und Tabubrüchen der Rechtspopulisten passiert, denn da ist diese Rede von ihm sehr klassisch dafür. Nachdem man die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erlangt hat, wird das Gesagte nicht zurückgezogen. Es folgt die Strategie der Scheinrelativierung. Das bedeutet, der Sprecher biegt das Gesagte im Nachhinein so um, dass man es auf einmal ganz anders auslegen kann. Im Anschluss daran folgt die Beschuldigung, man würde ihm das Wort im Mund herumdrehen. Bei Höcke sah die Relativierung im Nachhinein folgendermaßen aus. Er empörte sich, mit Schande habe er die Verbrechen des deutschen Volks gemeint, nicht das Denkmal sei eine Schande. Wie seine Haltung zu dem Shoah-Mahnmal aber tatsächlich ist, lässt sich spätestens aus dem Kontext der Rede erschließen. Dort redet Höcke ausschließlich von den Deutschen als Opfer von Kriegsverbrechen. Er benutzt die komisch klingende Formulierung, wie wir gehört haben, das deutsche Volk sei ein immer noch total besiegtes Volk. Darin zeigt sich schon mal eine sehr seltsame Einstellung zum Ausgang des Zweiten Weltkriegs und die Rolle, die Deutschland insgesamt darin einnahm. Er betrachtet die Maßnahmen der Alliierten scheinbar nicht als notwendige Handlung, um den unmenschlichen und grausamen Vernichtungskrieg der Nazis zu stoppen, sondern sagt, sie wollten dem deutschen Volk die kollektive Identität rauben und spricht von einem Verbrechen. Das ist rhetorisch gesehen eine klassische Täter-Opfer-Umkehrung. Im Nachhinein inszeniert er sich öffentlich als Opfer von Verleumdung, ohne ein Wort an die Überlebenden der Shoah und deren Nachfahren zu richten. Mittels dieser Relativierung schlägt er gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Menschenrechte Einstellung verstehen, was er damit eigentlich sagen will. Diese Wählerschaft gewinnt er für sich. Menschen weniger rechter Einstellung können in guten Gewissens weiterwählen. Es ist wie ein ja, wie ich jetzt abschließen würde, wie Adorno es präzise formulierte, ein sich nicht festlegen, um sich vorsichtig verfügbar zu machen. Ja, es ist eben diese Sprachgebärde der Eigentlichkeit, die diese, wie Adorno sagt, Affinität zum totalen Staat zeigt.